Moin Moin und herzlich willkommen im Praxisprofi-Talk. Vielen Dank für euer zahlreiches Feedback zur letzten Folge. Es haben mich viele angerufen und auch geschrieben. Die Quintessenz daraus war, den Prophylaxekräften, egal ob weitergebildete ZFA, ZMP oder DH, fehlt der Austausch. Mit Kolleginnen. Wie andere das denn so machen, wo man sich noch Tipps und Tricks holen kann, wie man sich selbst und seine Behandlung organisieren und optimieren kann. Ich habe dann überlegt, wie ich meinen roten Faden bekommen habe und bin dabei auf zwei Erkenntnisse gestoßen, an die ich euch teilhaben lassen will. Zum einen habe ich praxisorientierte Fortbildung genossen. In der ZMF-Ausbildung am NFI hatte ich erst 2 Jahre Grundmodule und dann 3 Monate vollverschult. Vollverschult ging so, dass ich vormittags theoretischen Unterricht hatte und nachmittags Prophylaxe-Patienten unter Aufsicht. Bei der Dentalhygienikerin-Ausbildung habe ich mit Testatheft gearbeitet. Wir mussten über die kompletten 15 Monate 80 Patientenfälle von der supragingivalen Reinigung bis hin zur PA-Therapie, Fissurenversiegelung, Taschenkeimtests und so weiter dokumentieren, mit Vorher-Nachher-Fotos, Befunden und so weiter. Nachweispflichtig mit Fotos waren, glaube ich, seinerzeit 40 Patienten und 3 große PA-Fälle von der Initialtherapie in die UPT. Man musste aber viel mehr behandeln, weil nicht jeder Patient auch fototauglich war. Und beim PA-Fall mussten wir auch mehrere Eisen im Feuer behalten, weil du ja gewährleisten musstest, dass der Patient auch in der PA-Therapie bis zum Ende des dokumentierten Zeitraums bleibt. Das war noch vor der neuen PA-Strecke 2021, wo der Patient die Vorbehandlung und die Nachsorge, sprich UPT, selbst finanziert hat. Den klinischen Teil habe ich in der Zahnklinik in München absolviert, in der ich Patienten behandelt habe, die ich nie zuvor gesehen habe. Auch der Prüfungspatient und der Prüfer, die Prüfer, waren völlig Fremde für mich. Wir hatten dort echte und schwere PA-Fälle. Begleitet von Ärzten und Lehr-DHs haben wir uns bewaffnet mit einer Nebassonde und uns auf die Suche nach Fokationen gemacht und so lange gesucht, bis wir sie gefunden hatten. Wie war eure ZMP-Ausbildung? Hier meine Erfahrung aus Schleswig-Holstein. Man hat im 2. Baustein zur ZMP ein Testatheft, wo 5 Patienten Pflichtpatienten sind. Den Prüfungspatienten sucht man sich selbst aus und nimmt ihn mit. Behandlung ist gegenseitig, also bei KollegInnen, die im Grunde nichts haben, vor allem keine PA. Mit Glück hast du eine Kollegin mit Zahnstein erwischt. Der Rest hält dann allenfalls für Sondierungsmessung her. Der praktische Teil erfolgt überwiegend in der Praxis, in der der Absolvent die Absolventin angestellt ist. Mit Pech haben die Kollegen wenig Möglichkeiten zur regelmäßigen Prophylaxebehandlung, gerade wenn man während der Ausbildung zur ZMP noch in der Assistenz sitzt, das Prophylaxe-Stammpersonal den Hauptteil der Patienten behandelt und dann nur ein Patient für den Absolventen abfällt, wenn das Stammpersonal krank ist oder ein Patient gerade auf dem Stuhl sitzt zur 01 und festgestellt wird, dass man auch hier mal wieder eine PZR machen könnte und gerade eine Lücke ist. Solche Kolleginnen wechseln nach der ZMP-Fortbildung und der abgesessenen Zeit, die sie sich verpflichtet haben, die Praxis. Ich sage mit Absicht abgesessen. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass oft der Wunsch schon während der Weiterbildung entsteht, die Praxis zu wechseln, aber die finanziellen Mittel sie an die Praxis binden. Die maximale Bindungszeit ist im Übrigen 2 Jahre, egal was für eine Aufstiegsfortbildung das ist und wie teuer diese war. In der neuen Praxis geht man davon aus, dass die Kollegin die Prophylaxe beherrscht. Und damit meine ich nicht nur das Saubermachen von Ohr zu Ohr, sondern auch Prophylaxekonzepte für Patienten aller Risikoklassen erstellen und durchführen können. Die Kolleginnen, die dann ihre Testatzeit in der Praxis tatsächlich auch regelmäßig Patienten behandelt haben und Prophylaxe leben, für die ist es auch kein Problem. Auch Prophylaxebehandlung ist Learning by Doing und die Erfahrung kommt erst mit den Jahren und der Anzahl der behandelten Patienten. Wenn man dann keine Praxis erwischt hat, in der man sich konstruktiv austauschen kann und der Chef auch kein echtes Interesse an PA und Prophylaxe hat, dann hängt man da, überfordert und alleine. Ich sehe jetzt einige Kollegen nicken. Neulich war ich in einer Praxis, wo ein Zettel mit dem Vorgehen bei einer Prophylaxesitzung am Schrank hing. Ich bin daran vorbeigegangen und habe mir meinen Teil gedacht. Im Übrigen hängt der Zettel so da, dass auch der Patient ihn sehen kann. Das finde ich, sagen wir mal, bedenklich. Ich hatte in den letzten Jahren Glück, dass ich auch in großen Praxen gearbeitet habe, wo ich eine von mehreren Prophylaxekräften war. Wir haben neben der Teambesprechung mit dem ganzen Team separate Teambesprechungen nur mit dem Prophylaxetermin abgehalten, mit dem Prophylaxeteam abgehalten, in der es rein um Prophylaxethemen ging, wie Weiterbildung, neue Produkte und kollegiale Fallbesprechungen. Heißt, jeder hat seine besonderen Patientenfälle präsentiert, also nicht den Standardpatienten, sondern Fälle, die man nicht so oft sieht und die besonders sind. Die kollegiale Fallberatung mache ich im Übrigen auch in meinem Ehrenamt beim Weißen Ring. Alle Ehrenamtlichen der Außenstelle treffen sich einmal im Monat zu einem Jourfix. Dort stellt jeder seine neuen Opferfälle vor und die Maßnahmen, die wir getroffen haben, empfohlen haben oder bei was wir begleitet haben. Die KollegInnen reflektieren den Fall, bringen eigene Wahrnehmung und Fragen ein, entwickeln gegebenenfalls noch weitere Ideen und Vorschläge. Das kann man in der Praxis auch sehr vielseitig anwenden. Das ist eine sehr wertschöpfende Art der Weiterentwicklung. Leider herrscht in einigen Praxen nicht der Wir-Gedanke. Wir steht für Wertschätzung, Interesse und Respekt. Teamsitzungen, wenn es überhaupt welche gibt, sind Alleinunterhaltung statt Dialoge. Wenn ihr aus eurer Praxis niemanden habt, ist aus eurem Kurs nicht jemand dabei, mit dem ihr noch Kontakt habt, oder schließt euch einem Stammtisch an. Wenn ihr keinen findet, gründet selbst ein. Wie man die Kollegen dafür findet? Einfach mal die großen Praxen abklappern und fragen, ob die Prophylaxe-Kolleginnen Interesse am Austausch haben. Zum Anfang kann man auch eine WhatsApp-Gruppe gründen. Erfahrungsgemäß passen bei den Treffen nicht immer alle unter einen Hut. Wenn es regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen ist, schafft jede Kollegin mal dabei zu sein. Ich unterstütze neben der Abrechnung auch Praxen, die ihre Prophylaxe-Sitzung optimieren möchten und Kolleginnen sich zu organisieren. Einige haben mich angerufen und mich nach dem Zeitfaktor gefragt, was ich in diesem oder jenem Szenario mache, wie ich das denn in der Zeit hinbekommen würde. Leute, ich rede hier, wenn ich nichts anderes erwähne, immer vom Standardpatienten. Entweder der PZR-Patienten, der regelmäßig ins Recall kommt oder in der laufenden UPT-Strecke ist. Hier einige Fragen, die ich gestellt bekommen habe. Was machst du, wenn du in der UPT noch Konkremente feststellst? Wenn ich in der UPT noch Konkremente wegmachen muss, dann ist in der AIT was schiefgelaufen. Die Frage ist jetzt, habt ihr als DH die PA selbst gemacht? Wenn ja, wie war die AIT-Sitzung geplant? Habt ihr genug Zeit gehabt? War die Anästhesie ausreichend tief? Waren eure Instrumente, Materialien gut ausgewählt und scharf? Man kann mit abgenutzten Slimline-Ansätzen und stumpfen Instrumenten keine PA durchführen. 1 bis 2 mm Spitzenverlust bei einem Slimline- oder Zahnsteinaufsatz macht 50% weniger Arbeitsleistung aus. Wie oft sehe ich in Praxen, dass die Spitzen für den Erstgeler so abgenutzt sind, dass man damit nicht mal mehr Kavitentfernung macht? Oder die Küretten stumpf, verschliffen, abgenutzt oder einseitig abgebrochen sind. Leute, aus einem Scheißhaus kann man kein Wohnzimmer machen. Auch wenn man meint, dem Patienten aus Mitleid die Anästhesie zu ersparen, tut man sich keinen Gefallen. Man geht dann doch nicht so tief, wie man müsste, weil man Angst hat, dem Patienten weh zu tun. Hat euer Chef die PA gemacht und von der PA keine Ahnung, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, viele Chefs können mit PA, PH-Behandlung und Instrumenten nichts anfangen. Ich hab Praxen gesehen, die gehen mit dem Ultraschall durch und rechnen das als PA ab. Trotzdem ist dieser Zahnarzt ein guter Zahnarzt, in dem Bereich, auf den er Lust hat und sich spezialisiert hat. Ihr dürft nicht vergessen, wir machen Monate und Jahre Kurse. Im Studium ist das für den Zahnarzt 1 Semester und danach ist der Haken dran. Wenn ihr in einer solchen Praxis seid und in der UPT Konkremente entfernen müsst, empfehle ich euch, nehmt euch in jeder UPT-Sitzung einen Quadranten vor. Macht diesen gründlich. Die anderen Szene dann so, als wenn ihr eine ganz normale UPT-PZR machen würdet. Und dann reihum bei den nächsten Terminen die nächsten Quadranten, bis ihr einmal alle durch seid. Der Vorteil in der UPT ist, dass wir auch in der UPT eine Anästhesieleistung abrechnen können, sodass ihr auch in der UPT nicht ohne Anästhesie arbeiten müsst. Aber Achtung! Ich sehe in der UPT Abrechnung von Anästhesien bei 10, die nur 4 mm Sondierungstiefe haben. Auch hier gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot. Ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich heißt es. Wenn der Patient besonders empfindlich ist oder sonstige Besonderheiten vorliegen, müsst ihr das unbedingt dokumentieren, Sonst sind Anästhesien bei 4 bis 5 mm in der Regel nicht notwendig. Im Übrigen dürft ihr grundsätzlich erst Leistungen im GKV abrechnen, wenn diese vollständig erbracht sind. Das gilt zum Beispiel auch für eine WK bei der Endo. Für die OPT plane ich mir eine Stunde ein. Ihr müsst ja grundsätzlich Sondierungstiefen und Blutungspunkte aufnehmen, unabhängig vom Grad. Entweder als BFA, als UPTD oder als UPTG. Ich habe Praxen gesehen, die außer der BEF nichts aufgenommen haben. Nach Rücksprache mit der KZV geht das tatsächlich so durch, zumindest in Schleswig-Holstein. Allerdings könnt ihr dann nie UPTE und F abrechnen, da hier die Sondierungstiefen und Blutungspunkte zwingend erforderlich sind. Habt ihr UPTE und F trotzdem abgerechnet, werden diese nachträglich von der KZV gestrichen. Die nächste Frage war, wie ich mit der Zeit in der OPT auskomme. Mit der Stunde komme ich sehr gut aus. Ziel der OPT ist neben der Befundaufnahme die Entfernung von subgingivalen und gingivalen Biofilm. Vorausgesetzt, die AET wurde vollständig erbracht, ist bei Grad C zum Beispiel der Termin nach 3 bis 4 Monaten. Dort sollte sich bis auf Biofilm und Zahnstein UK Front oder OK 16172627 nichts zu tun sein. Ich mache in der Regel erst die Mundhygienekontrolle und erweise den Patienten nochmal kurz, passe gegebenenfalls Mundhygienehilfsmittel an. Dann entferne ich den Zahnstein, gehe mit der Tastsonde einmal alle Zahnflächen ab. Wenn ich hängen bleibe, gehe ich punktuell an dieser Stelle nochmal mit einer Kürette rein. An allen Zähnen mache ich Slimline, vorzugsweise mit dem Carvo Airscaler und der Spitze 6162 der rechten und der linken. Die geraden Spitzen nutze ich selten. Wenn ihr den PE zum Master habt, geht das auch super mit den abgewinkelten, dünnen Spitzen. Diese sind ausschließlich für Entfernung von Biofilm und Weichenbelägen, nicht zum Entfernen von massivem Zahnstein. Dann gehe ich mit dem Luftpulver-Wasserstrahlgerät, befüllt mit dem Periopulver, einmal in alle geeigneten Zahnfleischtaschen. Beachtet hier die Kontraindikation, um ein Luftemphysem zu vermeiden. Ich nutze das Pulver seit 2008 und habe in dieser Zeit noch nie, toi toi toi, solch eine Nebenwirkung gehabt. Das Periopulver reinigt und poliert in einem Arbeitsgang. Das heißt, ihr müsst nicht mit der Paste nachpolieren. Wenn Patienten Verfärbung haben, dann poliere ich mit dem Napf und Klinikpaste nach. Die Klinikpaste poliert von grob nach fein. Deshalb fang bei freiliegenden Zahnhälsen koronal an und arbeite dich zu zervikal vor. Wenn du zervikal anfängst mit frischer Paste, hast du hier den größten Abtrag. Und das führt zu UZ-Problemen. Anschließend spüle ich alle Zahnfleischtaschen aus. Wenn es sehr stark blutet oder sogar Pus ist, nehme ich H2O2 gemischt mit Beta-Isodonna. Hier bitte auf die Anamnese achten. Keine Beta-Gemischspülung bei Patienten mit Jodallergie. Bei Protrida-Sekretion lege ich noch Dondisolon in die Zahnfleischtaschen ein. Sonst nehme ich CRX-Spülung einprozentig, das lasse ich in der Apotheke anmischen und lege CRX-Gel in die Zahnfleischtaschen ein. Bei Wurzelkaries-Risiko nehme ich zum Abschluss CRX-Lack. Ihr könnt auch diesen in der Apotheke anmischen lassen. Das ist günstiger, als die fertigen CRX-Lacke von EC40 zu kaufen. Auch beim Beta-Isodonna könnt ihr das günstigere Generika-Produkt auf das Braunol ausweichen. Zur klassischen Fluoridierung nehme ich das, was in der Praxis ist. Nächste Frage war, ob ich bei Grad A Zwischentermine zur PZR vereinbare. Ganz ehrlich, ich habe in den Praxen, wo ich selbst die PA-Pläne aufgenommen und die PA-Strecke beantragt habe, noch nie einen Grad A gehabt. Solche Patienten bleiben mir in der PZR. Eventuell mache ich den Recall-Abstand kleiner. Die Fälle, die ich in der OPT von KollegInnen übernommen habe, die Grad A waren, basierten oft auf falschem Staging und Grading und der Patient war Minimum Grad B. Wenn ihr gerne mehr über die Behandlung einzelner Patientenfälle hören wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, auf Instagram oder eine E-Mail. Gerne könnt ihr mich auch für einen Praxiscoaching-Tag buchen. Dort behandeln wir gemeinsam Patienten, können Prophylaxekonzepte abgestimmt auf eure Praxis entwickeln. Auch Themen wie Zeitmanagement, Behandlung von Neupatienten, Materialauswahl, Prophylaxepreise und Preisanpassung sind beliebte Themen. Dazu schreibt mir gerne eine E-Mail. Diese findet ihr unten in den Shownotes. Damit geht die heutige Folge vom Praxis-Profi-Talk zu Ende. Ich bedanke mich für eure Zeit fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Moin Moin und herzlich willkommen im Praxisprofi-Talk.